Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir alle sind eigentlich täglich auf Satelliten angewiesen, wenn wir ein Navigationssystem benutzen natürlich, wenn wir eine aktuelle Wettervorhersage abrufen. Aber auch wenn Sie mich jetzt zum Beispiel über UKW oder DAB+, also über terrestrische Sendeanlagen hören, ist es sehr wahrscheinlich, dass meine Stimme auf den Weg zu Ihnen auch zwischendurch mal irgendwo da oben ist bei einem Satelliten. Diese Satelliten werden immer wichtiger und sie sind neben anderen Dingen auch Thema auf dem 74. Internationalen Raumfahrtkongress, der ab heute in Baku stattfindet. Dort ist auch Pascal Ehrenfreund. Sie ist Präsidentin des International Committee on Space Research, COSPA, und Forschungsprofessorin für Weltraumpolitik und internationale Beziehungen an der George Washington University. Frau Ehrenfreund, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Als dieses Treffen, das jetzt in Baku ist, 1950 das allererste Mal stattfand, da waren ja eigentlich Wissenschaftler, ich glaube WissenschaftlerInnen noch nicht so viele damals, Wissenschaftler, Politiker und staatliche Agenturen unter sich. Das ist längst nicht mehr so. Welche Rolle spielen denn heute auch jetzt in Baku private Unternehmen?
Ja, also wir haben natürlich so ein richtiges eine Veränderung erlebt in dem Raumfahrt Environment, ja, dass also ehemals staatliche Monopol von Raumfahrtagenturen auf Weltraumaktivitäten weicht kommerziellen Akteuren. Es gibt also wirklich zahlreiche Unternehmen und Startups seit 10 bis 15 Jahren, die Kommerzialisierung des Weltalls vorantreiben. Und das ist auch wichtig, weil diese Dienstleistungen, die Satelliten liefern, sind auch ganz wichtig für ganz andere Ökonomien auf der Erde. Also es hat sich sehr verändert, aber im Grunde doch arbeiten wir alle zusammen. Und nur zusammen können wir auch wirklich Erfolge erzeugen.
Aber wenn wir beim erdnahen Raum bleiben, von den so ungefähr 8000 aktiven Satelliten gehört fast die Hälfte Elon Musk, also einer seiner beiden großen Unternehmen. Der wird, so wurde es gerüchteweise eigentlich nur angekündigt, eine Videoansprache halten auf dieser Konferenz in Baku. Wie wird der eigentlich gesehen? Als großer Förderer der Raumfahrt und der Wissenschaft oder eher doch als ein Mann, der versucht, das alles an sich zu reißen?
Ja, also SpaceX hat natürlich eine Vorreiterrolle mit Raketen und Satellitenprojekten. SpaceX hat aber auch sehr viele hohe Subventionen bekommen von NASA und anderen Organisationen, um das zu leisten. Und ja, es stimmt. Also am letzten Samstag, glaube ich, war der 69. Start von SpaceX allein im Jahr 2023. Und ich glaube, ungefähr 60% dieser Raketenstarts sind also dem Ausbau des Starlink-Netzwerks gewidmet. Und das stimmt schon, dass er mehr als 4000 betriebsbereite Satelliten im All hat. Und die Zahl soll natürlich auch in der Zukunft noch weiter wachsen. Und er hat natürlich also auch noch andere Projekte, wie zum Beispiel das Starship. Er ist natürlich SpaceX ist ein Vorreiter. Er bekommt einen Preis hier auf dem Internationalen Astronautischen Kongress und er wird, glaube ich, einen sogenannten Fireside-Chat machen mit dem derzeitigen Präsidenten. Das stimmt. Er wird gesehen als wirklich wichtiger Vorreiter in dieser New Space-Ära, wie wir sie so nennen. Und es ist wirklich wichtig, aber man muss schon sagen, dass in den letzten 10 Jahren haben also Investoren doch, glaube ich, fast 2000 neue Firmen, Startups gefördert im Raumfahrtsektor weltweit. Und da gibt es also schon auch wirklich auch andere interessante Unternehmen, die uns in der Raumfahrt in Zukunft unterstützen werden.
Aber ich frage mich gerade bei Elon Musk, gerade bei Starlink, er ist immer sehr vollmundig. Man muss gucken, was kommt. Aber er hat angekündigt, bis zu 40.000 neue Satelliten in den Weltraum schießen zu wollen. Und wenn ich mir das überlege, wir reden ja von einem Bereich je nach Satellitenart grob zwischen 200 und 36.000 Kilometer über der Erde. Wem gehört dieser Raum eigentlich? Oder anders gefragt, kann Musk, jeder, der genug Geld hat, das einfach so machen?
Naja, er braucht natürlich eine Genehmigung, eine Erlaubnis und im Moment hat er seine Erlaubnis für ungefähr 12.000 Satelliten er hat eine Genehmigung beantragt für weitere. Aber man muss natürlich jede Firma um diese Genehmigung ansuchen, aber Sie haben schon recht, es werden dann immer mehr Satelliten im Weltraum und die erhöhen natürlich das Risiko für ungewollte Kollisionen und auch Konflikte.
Aber nicht alle, aber viele der Satelliten sind ja geostationär. Das ist bei Kommunikationssatelliten einigen anderen wichtig. Das heißt, aus unserer Sicht auf dem Boden sind die immer am gleichen Fleck. Praktisch natürlich aufwendig, das so hinzukriegen, aber längst machbar. Kann es da nicht irgendwann mal Streit geben, wenn jemand sagt, ich möchte genau da noch 20 Dinger hin und man müsste eigentlich sagen, da ist aber gar kein Platz mehr oder jemand anders möchte da auch hin?
Na, also die meisten Satelliten sind derzeit im niedrigen, in der niedrigen Erdumlaufbahn. Und hier gibt es also wirklich schon, würde ich sagen, also eine schwierige Situation. Und damit beschäftigen sich sehr viele Organisationen, natürlich auch national, aber auch international, wie wir also und mehr oder weniger ausrichten, welche Regulierungen, welche Prinzipien zur Weltraumnutzung wir einsetzen können. Und es gibt eben einige internationale Abkommen. Es gibt auch Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen. Aber es gibt eben noch nicht eine komplette Regulierung in einem Weltraumvertrag, das alles regelt. Und da muss man natürlich wirklich noch zusammenarbeiten.
Ist das so einfach? Ich frage mich das in Bezug auf die Satelliten, aber vielleicht auch in Bezug auf den Mond und den Mars, wo ja auch immer mehr Länder Missionen planen oder auch schon durchgeführt haben. Ist das international so einfach? Man wird sich doch irgendwann mal die Frage stellen müssen, wem gehört der Mond, wem gehört der Mars?
Ja, also natürlich beschäftigt man sich damit. Es gibt ja jetzt auch die sogenannten Artemis-Accords. Das ist also mehr oder weniger ein neuer Zusammenschluss von Staaten. Ich glaube, es sind jetzt 28, die mehr oder weniger sich verpflichten, wirklich diese Nutzung des Weltraums und diese Ausweitung der vielen Missionen, die jetzt zum Beispiel am Mond und in der Umgebung des Mondes eintreffen, dass man also hier besonders vorsichtig miteinander umgeht und Regulierungen in Kauf nimmt. Das muss man aber weiter aufbauen. Es gibt hier ganz viele Vertreter des sogenannten Space Laws, ja, also des Raumfahrtrechts, die also wirklich ganz, ganz fleißig daran arbeiten. Denn im Moment ist es so, dass wir nicht nur technologische Standards, sondern auch wirklich Regeln für die kommerzielle Weltraumnutzung festlegen müssen.
Die Präsidentin des International Space Research Committee, Pascal Ehrenfreund, live aus Baku, wo sie am Internationalen Raumfahrtkongress teilnimmt, dem, so kann man das inzwischen, glaube ich, nennen, wichtigsten Branchentreffen quasi. Frau Ehrenfreund, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg in Baku.
Ich danke vielmals, Finan.